Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Lasst uns mit unserem gewaltlosen Widerstand und mit dieser inneren Sicherheit, dass wir das Richtige tun, weitermachen, bis wir das Moratorium erreicht haben.
Wo Menschen zusammenkommen, prallen Interessen aufeinander.
Es gibt klare Debatten und dann auch bis an die Existenz gehende Debatten, weil es geht um etwas ganz, ganz Großes.
Wer bestimmt, wo es lang geht?
Vor allen Dingen ging es nachher ins Persönliche und dann ging es gar nicht mehr um Zahlen, Daten, Fakten, um den richtigen Weg.
Das zeigt auch die Kultur innerhalb des Regierungspartners. Ich finde das eigentlich unter aller Kanone.
Gemeinsame Entscheidungen zu treffen ist nicht immer einfach. Das geht nicht nur uns so. Auch im Tierreich gibt es Streit und gegensätzliche Interessen. Um gemeinsame Entscheidungen friedlich zu treffen, haben Menschen ausgefeilte Methoden entwickelt, bei denen jede Stimme zählt.
Order. The eyes to the right, 298. The nose to the left, 321.
Aber auch damit sind wir nicht allein. Bevor Bienen einen neuen Staat gründen, tauschen sie im Schwänzeltanz Argumente aus, die für oder gegen einen möglichen neuen Nistplatz sprechen. Afrikanische Wildhunde stimmen durch Niesen darüber ab, ob es Zeit wird, weiterzuziehen. Sollten sich da nicht Parallelen zu menschlichen Gesellschaften ziehen lassen?
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Könnten wir gar profitieren von einem Seitenblick auf nahe Verwandte, soziale Insekten, Zebrafische oder Vögel?
Wildhundwahl und Perlhuhnparlament. Sind Tiere die besseren Demokraten? Ein Feature von Annike Meyer und Lennart Püritz.
Tiere als die besseren Demokraten? So ist das natürlich nicht. Das ist die offensichtliche Antwort. Tiere leben nicht in Demokratien. Sie leben in Herden, Schwärmen, Rudeln, getrieben von Instinkten, geführt von einem starken Anführer. Das gilt ganz besonders bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen. Von Brems Tierleben bis zu zeitgenössischen BBC-Dokumentationen mit David Attenborough, die Macht ihrer Alpha-Männchen ist unbestritten.
Das stärkste oder älteste, also befähigste männliche Mitglied einer Herde, schwingt sich zum Zugführer oder Leitaffen auf.
This territory is ruled by one strong and determined leader.
Diese Würde wird ihm nicht durch das allgemeine Stimmrecht übertragen.
His rule gets him the best of everything. But he can trust no one.
Dem Starken gebührt die Krone. In seinen Zähnen liegt seine Weisheit.
He's surrounded by rivals, prepared to kill him for his crown.
Besonders demokratisch klingt das nicht. Ein starker Chef, der die Macht an sich reißt, niemandem traut und sich das Beste von allen nimmt. Und es stimmt tatsächlich. Alpha-Männchen zu sein, bringt Privilegien mit sich.
As a leader, you are getting more siring opportunities.
Als Anführer hat man mehr Möglichkeiten, Nachwuchs zu zeugen. Oft haben die Alpha-Männchen auch einen bevorzugten Zugang zu wertvoller Nahrung, wie Fleisch und Honig.
Und sie werden respektvoll angesprochen. Für Tiere oben in der Hierarchie haben Schimpansen einen eigenen Ruf.
You only direct this vocalization to your superiors.
Diesen Ruf richten sie nur an Ranghöhere. Wenn ich ein rangniedriges Tier bin, benutze ich diesen Laut. Er klingt wie ein Grunzen.
Like this.
Aber als Alpha-Männchen benutze ich diesen Laut nie.
But as the alpha male, I never make this vocalization.
Liranza Muni erforscht seit 10 Jahren die sozialen Beziehungen freilebender Schimpansen in Afrika. Besonders gut erinnert sie sich an ein Alpha-Männchen namens Athos. Beobachtet hat sie es im Thai-Nationalpark in der Elfenbeinküste.
The biggest alpha male you've ever seen, really. A huge chimpanzee.
Der riesige Schimpanse ist das Klischee eines starken Anführers. Doch trotz seiner physischen Überlegenheit, Athos verhält sich nicht wie ein Allmächtiger, der ohne Rücksicht auf andere bestimmt.
The males, they went out, they hunted. The alpha male at a time caught a monkey.
Die Männchen sind jagen gegangen und Athos hat einen kleinen Affen erbeutet. Zu dieser Zeit hat es eine Menge Spannungen zwischen den Männchen dieser Gruppe gegeben. Es gab ein jüngeres Männchen, das auf die Alpha-Position geschielt hat. Und was hat Athos gemacht? Er hat den erbeuteten Affen nicht selbst gegessen, sondern ist 600 oder 700 Meter gelaufen, um nach den Weibchen und den anderen Männchen seiner Gruppe zu suchen. Und dann hat er das Fleisch mit ihnen geteilt.
Hat Athos also die anderen Gruppenmitglieder gezielt umworben oder gar bestochen, um seine Macht zu sichern? Im Einzelfall schwer zu beurteilen. Doch grundsätzlich ist klar, Alpha-Männchen sind auf ihre Artgenossen angewiesen, um die Spitzenposition zu halten.
Die Art und Weise, wie Schimpansen das tun, ist sehr interessant. Und ich denke, sie ist dem Menschen sehr ähnlich. Die Alpha-Männchen brauchen ein starkes Unterstützungssystem. Eine der wichtigsten Methoden, um ihre Macht aufrechtzuerhalten, sind deshalb Freundschaften, Verbündete und Koalitionen.
Starke Arme und spitze Zähne sind keine Voraussetzung, um zu führen.
I think alpha males come in all shapes and sizes, right?
Alpha-Männchen gibt es in allen Formen und Größen. Auch bei Menschen sind die Anführer ja nicht unbedingt die klügsten oder die stärksten. Es kommt wirklich auf das soziale Umfeld an, auf das Individuum und die jeweiligen Konkurrenten.
Und dabei sollte die Rolle der Weibchen nicht unterschätzt werden, auch wenn an der Spitze der Hierarchie bei Schimpansen immer ein Männchen steht. Leran Samuni berichtet von einer anderen Gruppe im Tai-Nationalpark. Nachdem mehrere Männchen aufgrund einer Krankheit verstorben waren, blieben nur zwei übrig, neben 14 Weibchen.
Ibrahim, the alpha male, who is a very social, very calm individual that everyone like.
Ibrahim, das Alpha-Männchen, war ein sehr sozialer, sehr ruhiger Typ, den alle mochten. Und Jakobo, das rangniedrigere Männchen, war etwas aggressiver. Er hat ständig versucht, Ibrahim herauszufordern. Und dann sind die Weibchen eingeschritten. Sobald es Tumult gab, haben sie Ibrahim unterstützt. Da habe ich gedacht, wow, die Weibchen diktieren in gewisser Weise, wer die Macht in der Gruppe behält. Das ranghöchste Weibchen, das älteste, erfahrenste in dieser Gruppe, war übrigens Ibrahims Mutter. Möglicherweise auch ein Grund dafür, dass er immer noch das Alpha-Männchen ist, schon seit 2015, eine sehr lange Zeit.
Das Fazit für Leran Samuni: Wenn es um die Führung in einer Gruppe geht, geht es nicht unbedingt um ein Individuum, um einen außergewöhnlichen Anführer. Es geht um mehr. Das gelte für Schimpansen ebenso wie für Menschen.
Yes, we have the leader, there is the person on top. But at the end of the day,
ja, wir haben einen Anführer, jemanden, der an der Spitze steht. Aber damit der in seiner Position erfolgreich sein kann, damit er Dinge voranbringen und Veränderungen bewirken kann, braucht er letztendlich Unterstützung. Ich meine, wir können das zum Beispiel am politischen System der USA sehen. Es gibt den Präsidenten. Aber wenn er im Senat oder Repräsentantenhaus nicht die Unterstützung der Mehrheit hat, ist es sehr schwer für ihn, etwas zu verändern.
This is a job that you can't do it by yourself. You are enormously reliant on a team.
Präsident Bush, President Putin, denken Sie, Präsident Putin ist ein Mann, dem Amerika vertrauen kann?
Ich hätte ihn nicht auf meine Ranch eingeladen, wenn ich ihm nicht trauen würde.
For chimpanzees, not at this level, of course.
Bei Schimpansen ist es das Gleiche. Natürlich auf einer anderen Ebene. Du kannst ein einzelner Anführer sein. Aber wenn du nicht die Unterstützung deiner Freunde, deiner Verbündeten hast, wirst du nicht lange an der Spitze bleiben.
Und auch das, liebe Freundinnen und Freunde, ist Voraussetzung für unseren gemeinsamen Erfolg.
Alphas gibt es in vielen Tiergesellschaften. Nicht immer sind es Männchen, aber immer sind sie obenauf bei den Dingen, die das Leben so richtig schön machen. Essen und Sex. So ist es auch bei den Geierperlhühnern. In Europa sind diese großen Hühner ziemlich unbekannt. Aber in ihrer Heimat, den Savannen Ostafrikas, gibt es wenige Tiere, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
They're very loud, they're very obvious, you can always find them. They're very bright. bright blue plumage with lots of white dots, which makes them very conspicuous as well.
Sehr laut, auffällig und farbenfroh. Übersehen kann man Geierperlhühner nicht, sagt Damien Farine. Er ist Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Zürich.
So, it's a bit of a mystery.
Es ist ein bisschen rätselhaft, wie so eine Spezies überlebt, die auch noch die perfekte Snackgröße für so gut wie jedes Raubtier hat. Das klappt nur, weil sie in Gruppen leben.
Die Gruppe bietet Schutz davor, gefressen zu werden. 60 Augen sehen eben mehr als zwei. Mit ihren gut 1,5 Kilo Gewicht sind die blau gefiederten Vögel zu schwer, um gut oder auch nur gerne zu fliegen. Bei Gefahr rennen sie erstmal weg. Sie schlafen in Bäumen, den Rest der Zeit sind sie in großen Trupps zu Fuß unterwegs, immer auf der Suche nach Nahrung. Innerhalb der Gruppen gibt es eine ganz klare Hackordnung, mit einem Alpha-Männchen an der Spitze.
Wenn ich eine Parallele zu uns Menschen ziehen darf, würde ich die Alpha-Männchen als Bully bezeichnen. Sie nehmen sich, was sie wollen und verprügeln alle anderen.
Auf den ersten Blick wirkt das wie bei den Schimpansen. Der Perlhuhn-Chef ist auch der Anführer. Er nimmt sich, was er will und sagt den anderen, wo es lang geht. Und genau wie bei den Schimpansen gilt, so einfach ist es nicht.
That's actually Danai who made that observation first.
Danai Papagiorgio ist heute Research Fellow an der University of Bristol und der Uni Zürich. Die Entdeckung mit den Geierperlhühnern liegt ein paar Jahre zurück, als sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat.
Es war 2017, ich glaube im Januar. In Kenia war es ziemlich trocken. Meine Aufgabe war es, einfach nur aufzuschreiben, in welcher Reihenfolge die Tiere eine Futterstelle verließen.
Um die Tiere nicht jeden Tag aufs Neue suchen zu müssen, streut sie Futter aus. Gerade genug, dass es sich für die Vögel lohnt, sich an die Stelle zu erinnern. Nicht mehr.
Und eines Tages waren wir im Feld, wie man das eben so macht. Man ist seit dem frühen Morgen unterwegs, frühstückt in der Sonne und wärmt sich bei einer Tasse Tee auf. Und da hat Danai mir von dieser Beobachtung erzählt.
Observation.
And I said, Damien, this is what I observe here. It really looks like the losers.
Damien, es sieht so aus, als würden die rangniedrigeren Tiere vom Futter verscheucht werden und dann einfach weiterziehen. Sie warten gar nicht auf das Alpha-Tier. Von so einem Verhalten habe ich in der Literatur noch nie gelesen.
Und ja, ich war wie vom Donner gerührt und habe gesagt, hey Danai, das ist wirklich einzigartig und sehr interessant.
Für eine genauere Beobachtung markierte Danai Papagiorgio mehrere Geierperlhuhngruppen mit GPS-Sendern. Die Daten bestätigten die Zufallsbeobachtung. Sobald das Futter an einer Stelle knapp wurde, beanspruchte der Alpha-Vogel alles für sich. Statt hungrig herumzustehen, suchten die Tiere einen neuen Futterplatz, ohne auf den Chef zu warten. Die GPS-Daten zeigen, wie sich die Gruppe formiert und von dannen zieht. Dann, kurz bevor der Sichtkontakt abbricht, rennt das Alpha-Tier schnell hinterher und schließt sich der schützenden Gruppe wieder an.
Das Alpha-Männchen ist hier nicht der, der die Entscheidung trifft. Wir nennen diese Konstellation das Losers-Lead-Szenario, also Führung der Schwachen. Die rangniedrigeren Tiere haben weniger Futter, aber mehr Einfluss auf die Entscheidung, wohin die Gruppe geht.
Perlhühner sind besonders auf gemeinsame Entscheidungen angewiesen. Denn ihr Überleben ist untrennbar mit der schützenden Gruppe verknüpft. Das gilt auch für das Alpha-Männchen. Ob es nun darum geht, wohin die Gruppe weiterzieht oder was der nächste Schlafbaum wird, die Mehrheit entscheidet. Ist das Demokratie? Vielleicht sogar Sozialdemokratie, die sicherstellt, dass jedes Gruppenmitglied genug Futter bekommt?
Wenn man die einfachste Definition des Wortes zugrunde legt, würde ich sagen, absolut.
Egal ob Perlhühner oder Paviane, afrikanische Wildhunde oder Erdmännchen, in vielen Tiergesellschaften, bei denen der Einzelne nur in der Gruppe überleben kann, funktioniert das gemeinschaftliche Entscheiden extrem gut. Manche Arten wirken wie geborene Demokraten. Menschen gehören nicht unbedingt dazu.
Der ehemalige US-Präsident Trump ist erneut angeklagt worden. Dieses Mal im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol.
We're gonna walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness.
You have to show strength and you have to be strong.
Remigration heißt die große Aufgabe und die werden wir beherzt angehen.
Extreme Haltungen stellen den Wert gemeinschaftlicher Entscheidungen in Frage. Nicht selten entstehen Lager, deren Ansichten so unterschiedlich sind, dass ein Konsens unmöglich wird. Die Gesellschaft wird gespalten. Fischen würde das nicht so leicht passieren, meint Ian Cousin.
Fish are much better Democrats than humans, yes.
Die sind viel bessere Demokraten als Menschen, sagt er. Als Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Professor an der Universität Konstanz erforscht Ian Cousin kollektives Verhalten. In der Tierhaltung seines Labors leben zahlreiche tierische Demokraten. Vor einem Regal, in dem viele schuhkartongroße Aquarien aufgereiht sind, bleibt er stehen.
So here is one of our zebrafish laboratories. And inside these small blue tanks here, you can see hundreds and hundreds of zebrafish moving around, interacting with each other.
Darin schwimmen kleine, schwarz-weiß gestreifte Zebrafische. 30 bis 40 Stück teilen sich ein Wasserbecken. Besonders aneinander interessiert scheinen die Fische nicht zu sein. Sie schwimmen kreuz und quer, jeder für sich. Lange dachte man deshalb, Zebrafische würden keine Schwärme bilden, sagt Ian Cousin.
Well, this is why people thought zebrafish didn't school.
Wenn man Zebrafische in freier Wildbahn oder auch einfach in einem größeren Aquarium beobachtet, merkt man aber schnell, ihr Sozialverhalten ist sehr ausgeprägt. Die kleinen Fische bilden große Schwärme. Und sie koordinieren ihr Verhalten darin so perfekt, als wären sie ein Tier, nicht viele.
Wir können in Experimenten zeigen, dass Gruppen Entscheidungen treffen können, die ein einzelnes Tier nicht treffen kann. Gruppen können Informationen so kombinieren, dass die Tiere gemeinsam viel, viel klüger sind als irgendeines der Individuen alleine.
Zum Beispiel bei der Suche nach Futter. Wenn es zwei Futterquellen gibt, weiß das einzelne Tier höchstens von einer davon. Die Gruppe kennt aber beide und schwimmt zuverlässig zu der, die sich mehr lohnt. Etwa weil sie näher ist oder mehr Futter bietet. Einen Anführer gibt es in diesen Gruppen nicht. Auch keine Hierarchie. Jeder Richtungswechsel ist eine Abstimmung. Jedes Tier trägt mit seinem Wissen und seinem Verhalten dazu bei. Es entscheidet immer die Mehrheit.
Sie sind fast wie ein fluider Computer, der entsteht, indem die Gehirne der Fische durch soziale Interaktionen miteinander verbunden sind.
Dabei liegt unter der perfekten Harmonie im Schwarm jede Menge Stoff für Konflikte. Denn Fisch ist nicht gleich Fisch. Auch Zebrafische können sozial oder nicht sozial sein. Manche sind mutiger und andere ängstlicher, lernen schneller oder langsamer. Jeder kämpft ums eigene Überleben. Und sie haben unterschiedliche Informationen über ihre Umwelt. Eigentlich nicht die idealen Voraussetzungen, einer Meinung zu sein.
Warum spalten sich Schwärme trotzdem nicht? Ich meine, bei uns Menschen erleben wir oft extreme Meinungen, die es unmöglich machen, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Aber bei Tiergruppen ist das sehr selten. Sie können sehr gut einen Konsens finden. Und ich habe lange nicht verstanden, warum das so ist.
Bis er zusammen mit einem Kollegen damals noch an der Universität Princeton ein Experiment macht. Die Idee, Fische gezielt zu Extremisten auszubilden. Dafür brachten die Forscher zwei getrennten Fischgruppen bei, eine Farbe mit Futter zu assoziieren. Die eine Gruppe lernte zu einem gelben Licht zu schwimmen, die andere zu einem blauen.
Es ist totaler Quatsch, dass Fische eine Gedächtnisspanne von 8 Sekunden oder was auch immer man so liest haben. Wir haben herausgefunden, dass sie sich nach 7 Versuchen an etwas erinnern und was sie gelernt haben, über Monate im Gedächtnis behalten.
Von sich aus mochten die Fische gelb ein bisschen lieber als blau. Das Training verstärkte diese natürliche Vorliebe ins Extreme. Welche Folgen das für den demokratischen Prozess hat, zeigte sich schnell, wenn extrem gelbe und moderat blaue Fische in einem Schwarm aufeinander trafen. Hatten sie die Wahl zwischen einem blauen und einem gelben Licht, war es nicht länger die Mehrheit, die sich durchsetzte.
Wenn sie es geschafft haben, zusammenzubleiben, hat sich die extreme Meinung durchgesetzt, auch wenn ihre Vertreter in der Minderheit waren.
Entweder das oder die Gruppe teilte sich. Die moderate Mehrheit konnte sich so gut wie nie durchsetzen.
Aber dann haben wir ein paar untrainierte Fische ohne Farbvorliebe in den Schwarm gesetzt und das Bild hat sich komplett geändert. Dann hat fast immer die Mehrheit entschieden. Die uninformierten Fische nehmen einfach nur an dem Entscheidungsprozess teil. Allein dadurch verhindern sie Extremismus und unterstützen die Mehrheit.
Die extremen Meinungen werden durch die neutrale Mitte aufgeweicht. Die ahnungslosen Fische wirken wie eine Art sozialer Kleber, schaffen Schattierung zwischen Gelb- und Blau-Fraktionen und verstärken Mehrheitsverhältnisse. Das Geheimnis der guten Fischdemokratie liegt offenbar darin, keine vorgeformte Meinung zu haben. Demokratie dank Unwissenheit also? Weckt das Aufgehen des Einzelnen in einem Schwarm ohne vorgeformte Meinung nicht eher Assoziationen an andere Staatsformen? Es muss nicht gleich der Gedanke an eine Autokratie aufkommen, sondern sagen wir, ein System, bei dem jemand aus der Masse heraussticht und eine besondere Führungsrolle einnimmt.
The moment of the Queen's crowning is come.
Und Moment mal, gibt es nicht auch Königinnen im Tierreich?
Wir sind ja nicht allergisch oder dergleichen.
Lars Jitka öffnet ein Zahlenschloss an einer braunen Holztür. Sie schwingt auf und gibt den Blick in einen kleinen Garten frei. Etwa 10 Bienenstöcke stehen daran. Neben dem Bienengarten ragt das Institutsgebäude der Queen Mary University auf, in dem Lars Jitka als Professor für vergleichende Psychologie seit mehr als 15 Jahren das Verhalten von Bienen erforscht.
Also der Buckingham Palace ist natürlich nicht der einzige Palast, in dem es einen Monarchen gibt oder eine Monarchin. Wir sehen hier eine ganze Reihe von Bienenstöcken, die jeweils ein Volk enthalten mit 40.000, 60.000 Arbeiterinnen und einer Monarchin, der Königin.
Kein Tier ist so häufig bemüht worden, um menschliche Staatsformen zu symbolisieren, wie die Honigbiene, sagt Lars Jitka in seinem Büro, vor sich einen Stapel von Büchern über Bienen. Und trotz Königin, der Vergleich des Bienenstaates mit einer menschlichen Monarchie hinkt gewaltig.
Ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Königin im Bienenvolk natürlich überhaupt keine Macht hat, im Grunde genommen. Also sie entscheidet nicht, was im Stock gemacht werden soll. Sie hat auch keine Privilegien. Sie wohnt ja nicht in irgendeinem Spezialbereich, wo es einem besonders gut geht. Die Königin ist halt im Grunde genommen eine Eierlegemaschine.
Angefangen bei Aristoteles haben Menschen den Bienenstaat im Laufe der Geschichte schon mit allen erdenklichen Regierungsformen in Verbindung gebracht. Selten wissenschaftlich fundiert, sondern eher dem Zeitgeist entsprechend. Also gemäß der gerade vorherrschenden Ideologie.
Das betrifft natürlich die schon besprochenen Monarchien und genauso sind die Bienen halt als Modell für den Kapitalismus betrachtet worden. Sie waren bei einigen Nationalsozialisten populär, die dann gesagt haben, na schaut mal her, die Bienen geben sogar ihr eigenes Leben für den Staat auf, um sich dafür die Gemeinschaft zu opfern. Es ist ein sozialistisches Ideal gewesen, wo die Leute gesagt haben, na, da arbeiten alle zusammen für das Gemeinschaftswohl und teilen sich gerecht die Ressourcen, die sie gesammelt haben. Jeder darf sich beim Honig bedienen, so wie er will. Und natürlich genauso auch für die Demokratie.
Als Paradebeispiel für das demokratische Verhalten der Bienen gilt der Schwänzeltanz. Er wird unter anderem dann aufgeführt, wenn ein Volk auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Zunächst untersuchen Kundschafterinnen mögliche Unterschlupfe in der Umgebung. Zurück beim Schwarm beschreiben sie im Schwänzeltanz die Lage und Qualität der ausgekundschafteten Nistplätze. Daraufhin fliegen andere Bienen diese Orte an und bewerten sie tanzend. Mit der Zeit bildet sich so eine Mehrheit für einen bestimmten, besonders intensiv beworbenen Unterschlupf heraus, zu dem schließlich der ganze Schwarm umzieht. Ein kollektiver Konsens.
Und das sieht natürlich zumindest zum Teil so aus wie, sagen wir mal, eine parlamentarische Debatte, wo jeder erstmal was von sich geben kann. Aber es gibt natürlich auch wiederum Unterschiede.
Der vielleicht wichtigste? Das Bienenvolk ist eigentlich kein Staat, sondern eine große Familie. Eine Mutter, die Königin, mit vielen Töchtern von mehreren Vätern.
Die Folge? Alle haben gemeinsame Gene und damit rein biologisch betrachtet eine gemeinsame Motivation.
Und das bedeutet natürlich was ganz anderes auch für den Zusammenhalt des Volkes. Es gibt also zumindest bei allen Entscheidungsfindungsprozessen immer ein gemeinsames Interesse. Es gibt keinen Grund für irgendjemanden, seine eigenen Interessen innerhalb dieses Familiengefüges gegen die anderen zu verteidigen. Es gibt keinen Anreiz zu lügen. Und diese Sachen sind natürlich alle doch schon sehr anders als in menschlichen Gesellschaften.
Keine Monarchie also und auch keine Demokratie. Taugen Bienen, taugen Tiere dennoch als Vorbild für den Menschen? Können wir etwas von ihnen lernen?
Ich glaube, das ist eine naive Utopie. Denn das ist nicht so einfach zu transplantieren, diese Entscheidungsprinzipien bei den Bienen mit denen von Menschen, bei denen es um ganz andere Inhalte geht, um ganz andere Interessen und dergleichen.
Menschen sind keine Bienen. Vögel sind auch keine Bienen. Aber sie teilen eine kritische Eigenschaft mit dem Menschen. Sie sind egoistisch. Die Gruppen, in denen sie leben, sind keine Familien. Es sind Gemeinschaften von Individuen, die alle immerzu das eigene Interesse mit dem der Gruppe abwägen müssen. Wie sie das tun, ist keine reine Frage des Intellektes. Es ist auch eine der Biologie, meint Danai Papagiorgiou.
Es ist natürlich nicht so, dass die Geierpaarhühner sich zusammengesetzt und entschieden haben, lasst uns basisdemokratisch leben, lasst uns alle gleich sein. Das ist einfach etwas, das aus der Interaktion in der Gruppe entsteht. Ich denke auch nicht, dass sie wirklich verstehen, was in der Gruppe passiert. Sie reagieren einfach nur auf ihre eigenen Bedürfnisse.
Jedes Tier folgt seiner eigenen Motivation, seiner eigenen Biologie, seinem Interesse. Ob Futter oder Schutz der Gruppe, in der Summe balancieren sich alle Interessen aus.
Yeah, so in brief, shared decision making.
Kurz gesagt, gemeinsame Entscheidungsfindung, und das ist mehr oder weniger das, was wir bei Menschen Demokratie nennen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit zufrieden ist, und das wiederum sichert den Zusammenhalt der Gruppe.
Es ist, wie US-Präsident Abraham Lincoln einst formulierte, Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Ein bisschen davon braucht jedes Tier, das in größeren Gruppen lebt. Auch der Mensch, meint Damien Farrin.
Because I think that a lot of what we do as humans is actually inherently instinctual.
Ich denke, vieles von dem, was wir Menschen tun, ist eigentlich von Grund auf instinktiv. Die Ursprünge sind immer dieselben. Die Art, wie Geierperlhühner, wie Paviane und so weiter Entscheidungen in der Gruppe treffen, die steckt auch in uns. Wir haben nur zusätzlich eine ganze Menge expliziter Prozesse, wie Wahlen, Parteien, Institutionen, die wir mit Demokratie verbinden.
Und wenn es darum geht, demokratische Prozesse zu gestalten, dann können wir durchaus von dem lernen, was wir Menschen an Tieren beobachten, findet Ian Cousin.
Inspiriert durch die Fische haben wir uns dann gedacht, es könnte doch durchaus sein, dass es bei Menschen auch so ist, dass neutrale Positionen helfen, zwischen starken Meinungen zu vermitteln.
Man muss nicht gleich sein, um Ähnlichkeiten zu haben. Fische, Vögel oder Affen mögen in Schwärmen und Rudeln leben. Es sind Gruppen, die gemeinschaftliche Entscheidungen treffen.
Vielleicht sollten wir uns die Fische mehr als Vorbild nehmen und solche Strategien gezielt in unsere politischen Entscheidungsstrukturen einbeziehen.
Wir könnten mehr Fischdemokratie wagen, solange man auch die Unterschiede nicht vergisst. Eine Königin bei Mensch und Biene ist nicht dasselbe. Immer und überall nur das Menschliche im Tier zu suchen, das wird beiden Seiten nicht gerecht. Und es verstellt den Blick auf einen anderen Wert, den das Tierreich uns bietet.
Die Komplexität für sich selbst genommen ist natürlich faszinierend. Und tatsächlich füllt mich das mit einer Art von Demut für diese komplett andersartigen Sozialverbände, die es da gibt, mit allen ihren Innovationen.
Und ist nicht auch das ein zentrales Element der Demokratie? Pluralität, eine Vielfalt der Lebensmodelle oder einfach den anderen zu akzeptieren?
Wildhundwahl und Perlhuhnparlament. Sind Tiere die besseren Demokraten? Das war ein Feature von Anneke Meyer und Lennart Püritz. Es sprachen Katharina Merschel, Zeynep Bozbay, Rosario Bohner, Birgit Dölling, Thorsten Föste und die Autoren. Ton und Technik Ralf Perz. Perlhuhn-Aufnahmen Charlotte Christensen. Regie Anke Beims. Redaktion Martin Meyer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.